Ja, wir möchten heute Morgen weiterfahren in der Thematik vom Habakuk. Der Habakuk, wo wir das Gesamtthema drinnen sehen, wenn schwere Fragen scheinbar endlos an uns nagen. Und es geht wirklich in diesem Buch einfach um die Thematik, einfach wenn Schwierigkeiten in unserem Leben sind und wir leben im Moment auch ihre gesellschaftliche Entwicklung und einfach weltpolitisch schwierige Zeiten. Und vielleicht, nicht nur vielleicht, ich weiss, dass es viele gibt, die sehr, sehr einfach unter diesen Sachen leiden und auch wie, und vielleicht auch Befürchtungen haben, wie wird sich das alles entwickeln. Wir haben im ersten Teil angeschaut, dass es sehr richtig ist und auch wichtig ist, Gott zu klagen. Und das Glauben, die dürfen klagen und auch Fragen stellen. Herr, wie lange? Und ich schreie um Hilfe und du hörst mich nicht. Und warum muss ich so viel Unrecht mit anschauen? Und die Gottlosigkeit im Volk Israel und Götzendienst und Hunger und Unrecht und all diese Sachen. Der Habakuk ist voll und du schaust untätig zu. Das ist dir scheinbar alles egal. Du machst eigentlich gar keinen Sinn. Es könnte gerade so gut sein, dass du gar nicht würdest da sein. Und der Teil 2 haben wir angeschaut, letztes Mal. Es geht ums Thema Gott Vertrauen können halten oder erhalten. Und das hat damit zu tun, dass der Glaubende warten kann, erwarten kann. Und der Habakuk sagt dort hier, ich stelle mich auf meinen Posten, auf meinen Wachturm, ich halte Ausschau. Ich harre darauf, dass du mir wirst Antworten geben. Und Gott hat ihm ja Antworten bereits gegeben im Kapitel 1. Und hat ihm Sachen gezeigt, das hätte er eigentlich gar nicht wollen wissen. Wir kommen heute noch einmal darauf zurück. Er wartet begierig. Und er bekommt eine Antwort. Und die zieht sich durch das ganze Alte Testament durch. Vom Abraham angefangen. Es geht um die Thematik, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Oder können die richtige Haltung, aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus seinem Glauben leben. Das ist so das Thema gewesen, das wir letztes Mal angeschaut haben. Und wir haben dort hier angeschaut, geduldig dran zu bleiben. Gott hat ihm gesagt, was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern zur festgesetzten Zeit. Und das ist einerseits niederschmetternd. Hey, es wird nicht sofort eintreffen, was jetzt kommt. Du musst Geduld haben. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Du kannst dich darauf verlassen. Wart geduldig. Selbst wenn es noch eine Weile dauert. Und das ist manchmal die Schwierigkeit. Gott sagt, meine Antwort wird kommen. Mein Eingreifen wird kommen. Ich werde ganz bestimmt handeln. Du musst nicht Angst haben. Das gilt auch uns heute. Gott sagt uns heute in bestimmten Sachen, eigentlich in all diesen Fragen, die uns beschäftigen, schau, ich werde handeln. Auch die ganz persönlichen Gebetsanliegen in Bezug vielleicht auf Krankheit, in Bezug vielleicht auf Ungerechtigkeit, die wir erleben und so weiter. Schau, ich werde handeln. Aber zur festgesetzten Zeit und ich setze die Zeiten fest, sagt Gott. Das ist negativ für uns, wenn wir ungeduldig sind, weil wir es nicht beschleunigen können. Und positiv, eben als Erwartende, wir können und niemand kann die Sache aufhalten. Wenn Gott gesagt hat, es wird so kommen, dann kommt es. Und eben die Antwort, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dort haben wir angeschaut, das Thema vom Kapitel 10 im Hebräerbrief geht es ja nur um die Glaubenshelden und Heldinnen. Hey, und dann wird die Gemeinde aufgefordert, auch in der heutigen Zeit, wie eben die Hebräerchristen, gebt euren Glaubensmut jetzt nicht auf. Gebt ihn nicht auf, was immer auch geschieht. Und dann kommt wieder, der Gerechte wird aus Glauben, aus seinem Vertrauen heraus leben und Kraft bekommen. Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dort werden wir jetzt einsteigen im Teil 3. Gottes Blick, den er gibt in die Zukunft rein, Habakkuk. Der Glauben kann anfangen zu triumphieren, weil Gott uns als seine Freunde, das hat der Jesus Christus selber gesagt, seine Jünger, schaut einem Knecht, tut Gott oder tut sein Herr nicht offenbaren, was er vorhat. Aber seine Freunde tut es zeigen, was er vorhat. Und genau das ist der springende Punkt. Gott hat uns offenbart, hat auch einen Habakkuk hier offenbart, was er vorhat. Und das wiederum, das führt in einen Triumph hinein. Und wir kommen nachher in Kapitel 3 zu diesem Triumph. Zuversicht und Lobpreis trotz nicht. Das prophetische Wort, das der Habakkuk hat, ist ja 605 vor Christus ungefähr gesehen. Und das ist top aktuell. Das ist einfach sowas von aktuell. Ich staune, wie aktuell das Buch Habakkuk genau am heutigen Tag auch ist. 2026. 2600 Jahre später. Es ist einfach aktuell. Und ich habe das schon mal gesagt. Wir müssen gar nicht versuchen. Wir haben immer so den Eindruck, wir müssen versuchen, das Wort Gottes Relevanz zu machen. Nein, wir müssen das nicht versuchen. Es ist einfach relevant. Und ich staune immer wie mehr, wenn wir einfach ins Wort Gottes hineinschauen, wie relevant es einfach im Alltag ist. Das Erste, was wir sehen, Gottes Gerechtigkeit kommt. Wenn wir im Habakkuk eben weiterlesen, nach einem Kapitel 2, Vers 6 bis 20, die Gerechtigkeit Gottes kommt, sagt Gott. Habakkuk, er hat ihm ja gesagt, schau, es kommt ein furchtbares Gericht über Israel. Es kommen ganz schwierige Zeiten. Es kommt grosse Bedrängnis, weil das furchtbare Reich der Babylonier wird einfallen. Und das hat dem Habakkuk überhaupt nicht gepasst. Und darum bekommt er jetzt hier einen Einblick. Gott gibt ihm einen Einblick. Das Warten hat sich gelohnt für den Habakkuk. Der Herr gibt ihm einen Einblick. Hey, schau, meine Gerechtigkeit wird kommen. Meine Gerechtigkeit kommt. Ich weiss nicht, wie dir es heute mit dem Buch Offenbarung. Und für mich ist übrigens das Buch Habakkuk ist wie Kurzform von der Offenbarung im Neuen Testament. Das ist eigentlich so, wir können sagen, die Offenbarung im Alten Testament wir haben die Offenbarung im Neuen Testament. Was bedeutet uns die Offenbarung, das Buch Offenbarung? Wann haben wir das letzte Mal durchgelesen? Wie haben wir uns mit der Offenbarung beschäftigt? Ich glaube, es wäre ganz gut, dass wir uns wieder ganz neu mit dem Buch Offenbarung beschäftigen, weil das ist ein Trostbuch. Viele verstehen das, das macht einem nur fertig. Ich vertrage das nicht, das Buch Offenbarung. Nein, wenn wir Blick haben, was Gott eigentlich sagen will, ist es ein Trostbuch. Es zeigt, Prophetie erfüllt sich, Jesus Christus, der Sieger, kommt. Er und sein Reich kommt. Und um das geht es. Darum steht in der Offenbarung, es steht dort hier nicht, unglücklich ist, wer diese prophetische Rede liest und hört. Und sich danach richten. Nein, es heisst glücklich. Glücklich. Hey, das soll uns glücklich machen. Und so fängt die Offenbarung an. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Wie gesagt, zur festgesetzten Zeit. Schreibe auf, was du gesehen hast. Und jetzt sehen wir, was hat der Johannes gesehen auf der Insel Patmos? Kapitel 1, 1 bis 20. Jesus Christus und wer Jesus Christus ist, wie er wirklich ist und seine Herrlichkeit hat er gesehen und was geschieht, das sind die Gemeinden von der Gegenwart, die er gesehen hat und wo auch Problematik war, die ihm Jesus gesagt hat und das, was später geschehen wird. Also das ist eigentlich nichts anderes, weder für uns Theologen eine wunderbare Gliederung, die uns gerade gegeben wird, im Kapitel 1, Vers 19 vom Buch von der Offenbarung. Und dann steht, denkt daran, ganz am Schluss, denkt daran, ich komme bald. Glücklich ist, und Wederheimers, glücklich ist, wer an der prophetischen Rede in dieser Schriftrolle festhält. Das ist nicht ein Buch, um uns fertig zu machen, sondern um uns glücklich, froh, ausgerichtet zu machen auf das, was wird kommen. Gerechtigkeit kommt. Gerechtigkeit kommt. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ein Buch vom Habakuk. Und wir werden sehen, es gibt gewisse Sachen, die überschneiden sich, beziehungsweise die sind eigentlich genauso im Buch von der Offenbarung, nämlich im Kapitel 4 bis 19 vorhanden, wo uns nichts anderes gezeigt wird, weder in diesem Kapitel, in der Offenbarung 4 bis 19, was uns in Habakuk 2 gesagt wird, Gerechtigkeit Gottes kommt. Haben wir nicht schon manchmal gedacht, wie furchtbar geht das auf dieser Erde zu und her? Wie schlimm und die zunehmende Lieblosigkeit, die Gewaltbereitschaft, die Arroganz von gewissen Herrschern, wie gerettet wird, wie gehandelt wird, wie viele Kinder das abtrieben werden, wie furchtbar auch Christen verfolgt werden, weltweit, haben wir nicht auch schon die Gedanken gehabt, Gott, was ist auf dieser Welt los? Und diese Frage, genau diese Frage hat ja der Habakuk schon gehabt, zur damaligen Zeit, vor 2600 Jahren. Und dann sieht er die Antwort von Gott. Und zwar wird hier eine Antwort geben, was mit den Babyloniern, mit dieser furchtbaren Streitmacht mit dem Volk, mit dem Weltreich passiert, wo Gott sagt, du bist verloren, denn du bist schuldig. Du bist schuldig. Und jetzt müssen wir sehen, die sind ja noch nicht mal da gewesen. Gott hat nur gesagt, die werden kommen. Es ist noch nicht mal da gewesen. Aber Gott sagt schon, hey, schau, wenn du jetzt verzweifelst von dem, was du denkst und siehst, was kommt, steck deinen Kopf nicht in den Sand, denn meine Gerechtigkeit kommt. Alles hat einen Zweck. Und zwar redet er hier von schlimmen Sachen. Wir könnten das genau auf uns anwenden. Auf uns heute. Wehe dir, Tod und Verderben über dich, denn du hast fremden Besitz angerichtet. Seid Gott schon prophetisch über die Babylonier. Babylonier waren unersättlich. Das ist ja furchtbar. Wir können es gar nicht vorstellen, wie brutal die Streitmacht eingefallen ist. Überall alles eingenommen ist. Unersättlich. Und sie haben Menschen einfach enteignet, ihnen alles weggenommen. Fremden Besitz, der ihnen nicht zugestanden ist. Sie haben sie einfach an sich gerissen. Das Recht der Stärkeren hat geltet. Gilt es auch heute noch. Das Recht des Stärkeren. Wer ist weltpolitisch der Stärkste? Wer ist der Stärkste? Und wir können uns Gedanken machen. Und vielleicht ist es ganz ein anderer, wo wir jetzt gerade nicht so daran denken, wo die stärkste Wirtschaftsmacht ist. Das ist meine Überzeugung. Plötzlich werden die Ausgebeuteten aufstehen und dir mit gleicher Münze heimzahlen. Der Räuber wird ausgeraubt, sagt Gott über Babylonier. Sagt er, schau, die fallen ein, die machen Schlimmes. Historisch ist das passiert. Die Meder und Perser sind eingefallen in Babylon, die Babylonien eingenommen, der Belsazer umgebracht, das steht ja auch in der Bibel. Die Jäger sind gejagt worden. Das sagt Gott voraus. Arroganz wirft Gott den Babylonier vor. Wehe dir, denn ständig willst du deinen Besitz vergrößern und dabei ist dir jedes Mittel recht. Du tust alles, um dich sicher zu fühlen über jede Gefahr, wie ein Adler hoch oben in seinem Nest. Was für eine Arroganz haben die Babylonier gehabt. Ausgrabungen haben gezeigt, auf was das auch hier die Bibelstelle anspricht, Ausgrabungen zeigt, was für eine unglaubliche Befestigungsmauer um Babel siehst, 18 Kilometer lang, 30 Meter, bis zu 30 Meter hoch und 12 Meter breite Stadtmauern, wo euch einen Streitwagen drauf oben fahren und euch kehren und sich euch kreuzen können. Das ist die Stadtmauer gesehen. Eine enorme Festung. Du hast beschlossen, viele Völker auszurotten, aber damit hast du dein Leben verwirkt. Du hast dich auf das alles verloren. Du hast dir vorgenommen, Völker einfach zu vernichten, auszurotten, einzunehmen, zu berauben. Sogar die Steine in der Mauer schreien dein Unrecht heraus und die Sparren im Gebälk stimmen mit ein. Und jetzt kommt Poesie Gottes. In diesem Drama inne. Und wer Geschichte kennt von Babylon, weiss, wie der Kyros, der Perserkönig, sie eingenommen hat. Wie er das Flussbett umgeleitet hat vom Euphrat. Und nachher haben sie Zugang gehabt in die Stadt rein, die Soldaten. Und können die Stadt einnehmen. Du bist verloren, Gewalttat herrscht, Tod und Verderben über dich, denn du hast deine Stadt, als du deine Stadt baust, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet, seit Gott, deine Babylonier, deine gottlose Babylonier. Stadt auf Blut gegründet, Kriegsgefangene genommen, Sklavenarbeit, Häufe umgebracht, gefoltert. Und dass die Stadt, das architektonische Wunderwerk, was ist davon überblieben, oder? Vorher haben wir gelesen, hey, und sogar die Steine stöhnen und die Sparren stöhnen und so. Das ist ja Poesie und genau das ist passiert. Es ist alles in sich. Das ist nur noch reine Ruine. Die Utopie vom Mensch wird zum absoluten Desaster. Das hat Gott hier gesagt. Aber der Herr steht da hier. Der Allmächtige hat das letzte Wort. Das gehört auch uns. Es hat eines letzte Wort. Und wenn die es noch so, die Menschheit und die Streitmächte aufbegehren und auf Waffengewalt und es ist auch viel Blut ja geflossen und es fließt nicht nur in Kriegen viel Blut, ich weiss nicht, wie viel 100.000 Babys abgetrieben werden, jedes Jahr weltweit. Und wir reden ja kaum mehr von dieser Thematik. Und da basiert so viel. Auf was basiert eigentlich die ganze Weltmacht, der ganze Wohlstand und so weiter? Und was Gott darüber denkt. Und er sagt, aber der Herr hat, der Allmächtige hat das letzte Wort. Was Völker mühsam errichtet haben, hat keinen Bestand. Es hat einfach keinen Bestand. Ihre Bauwerke werden ein Raub der Flammen. Und dann kommt der Götzendienst. Tod und Verderben über den, der zu einem Stück Holz sagt, wach auf, und zu einem toten Stein, werde lebendig. Prächtig sind sie mit Silber und Gold überzogen, aber es ist kein Leben in ihnen und Rat wissen sie nicht. Das haben wir ja am Donnerstag oben, haben wir ja miteinander über die biblische Lehre, über Dämonen und Besessenheit nachgedacht. Wir sind von der Wissenschaftsgläubigkeit, von der Aufklärung her, wieder beim Animismus ankommen, in der Esoterik, im Okkultismus. Wir können sagen, für uns Christen, ja, tote Götzen und so weiter, das ist ja einfach nur ein Aberglauben, das ist ja Steinen und all die Sachen, was mit Aberglauben und Esoterik zu tun hat, das ist ja nicht so schlimm. Aber wir haben 1. Korinther 10, ich muss das einfach unbedingt hier einfügen, in dem Zusammenhang, weil es hier auch erwähnt ist. Götzendienst ist eine furchtbare Sünde weltweit, Götzendienst. Weil es im 1. Korinther 10, der Paulus schreibt, wo er sagt, gibt es etwa noch andere Götter als Gott? Und er sagt, nein, das nicht! Es gibt's nicht. Und wir müssen auch nicht denken, es gibt noch andere Götter. Es gibt nur einen Gott. Aber, sagt er nachher. Das Problem ist, dass wenn wir so mit dem ganzen Götzendienst, Silber, Gold, überzogen vielleicht, oder vielleicht nicht einmal, und zum Holz und zu den Steinen und zu den Hufeisen und zu was weiß ich was alles, sagen, hey, lebe oder bring Leben, bring Hilfe, bring Heilung, bring Klärung, dann verbergen sich dort dahinter Dämonen. Und die haben natürlich Freude, wenn sie so nachher ihre Macht auch ausspielen und gewisse Wunder auch tun und verführen. Der Herr aber, und so endet das Kapitel 2, der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Werdet still. Er weist ihm Ehre, ihr Menschen der ganzen Erde. Hey, das ist so wie das Schlusswort, wo hier gesagt wird, hey, es ist ganz klar, wer wirklich Gott ist. Und es gibt nur einen Gott. Und er steht über allem. In Offenbarung, jetzt gehen wir wieder in die Offenbarung, steht ganz am Schluss, ich, Jesus, bin der glänzende Morgenstern. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen. Und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Das ist die Einladung Gottes in schwierigen Zeiten. Die Offenbarung redet von sehr viel Gericht und Schwierigkeit. Die Offenbarung redet tatsächlich, dass Gott wird handeln. Und die Ungerechtigkeit, die herrscht, und die Christenverfolgung, und die Kriege, und das furchtbare Elend, und die Ungerechtigkeit, und die Ausbeutung von Menschen. Er wird kommen, und er wird es richten, und es wird Gericht kommen. Ja, es wird Gericht kommen. Gott hat es gesagt in der Offenbarung, Gott hat es gesagt hier für den Babylonier. Und es ist gekommen. Und es wird kommen, was in der Offenbarung 4 bis 19 steht. Gott wird richten. Gerechtigkeit Gottes kommt. Aber es kommt noch etwas anderes. Jesus Christus kommt. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Schaut, 605 vor Christus, vor 2600 Jahren, scheint Babylon unbesiegbar. Was für eine Streitmacht. Was für Waffengewalt. Was für eine Brutalität. Was für eine Arroganz, die dahinter steckt. Und das Warten vom glaubenden Habakuk ist äußerst schwierig. Anbetracht dessen, was er sieht und was Gott noch alles ankündigt, das ist, er hockt im Loch unten. Er hockt wirklich im Loch. Und Zweifel fangen an von Nagen an diesem Punkt. Gott, stehst du wirklich drüber? Und Gefahr besteht jetzt, dass der Habakuk aus dem Gleichgewicht kommt. Ja, das Gleichgewicht will verlieren und will verzweifeln. Weil Gott in dem allem nicht mehr sichtbar ist. Er ist einfach nicht mehr sichtbar. Gott, wo bist du? Du hast dich zurückgezogen. Ins himmlische Klamäuschen? Nein. 100 Jahre später ist von dem Weltreich, wo hier noch angekündigt wird, nichts mehr vorhanden. Es ist von der Bühne der Weltgeschichte verschwunden. Der Vorhang ist gefallen. Die Show ist zu Ende. Was will uns das heute sagen? Was will uns das eigentlich heute sagen? Eine solche Botschaft. Geschichte. Die Menschheitsgeschichte, die ganze Menschheitsgeschichte, bis auf den heutigen Tag, ist Geschichte von Gott. Das ist Geschichte Gottes. Das ist nicht Menschheitsgeschichte, die die Menschen machen. Es ist die Geschichte Gottes. Und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, ist nicht eine Frage von der Mehrheit oder von der Kräftemässig. Wo stehen wir? Auf welcher Seite stehen wir? Wir haben das kürzlich angeschaut beim Josua, wo vor der Stadteinnahme der Herr ihm mit dem gezückten Schwert begegnet und der Josua ihn fragt, hey, bist du auf unserer Seite oder auf der Seite der Finden? Und wir würden doch denken, er steht doch jetzt hier und sagt, natürlich auf eurer Seite, lieber Josua. Und er sagt, weder noch. Das müssen wir uns überlegen. Das ist Gott. Stehen wir auf der Seite von Gott? Das ist die Frage. Stehen wir auf der Seite von Gott? Und wenn wir auf der Seite von Herr und Gott stehen, dann stehen wir auf der Seite von der zukünftigen Herrlichkeit in der Ewigkeit. Dann stehen wir auf der richtigen. Und das ist das Entscheidende. Um das geht es. Es ist eine Gottesfrage. Das sind im Moment die Sachen, wo so die ganze Machtfülle auf uns einprasselt. Die starken Herren und Streitmächte. Das sind die ganz grossen im Moment. Aber ich bin überzeugt, in 20 Jahren sind da viele nicht mehr da. Und die künstliche Intelligenz und Cyberkriminalität, Krieg und Terror. Derjenige, der dies alles bezeugt, in der Offenbarung sagt, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Hey, meine Gerechtigkeit kommt. Meine Gerechtigkeit kommt und ich schaffe Recht. Ich schaffe Recht, hat Jesus gesagt. Sagt er voraus in der Offenbarung, hat er im Habakuk vorausgesagt. Jetzt müssen wir das einfach eins zu eins nehmen. Und es ist passiert. Und es wird kommen, was Jesus gesagt hat. Es wird kommen. Er hat es ja gesagt. Aber wisst ihr, was noch kommt? Und das ist das Schöne. Nicht nur Gerechtigkeit und Gericht kommt. Nein, Hilfe, Heil und Wohlstand kommt. Und ich nehme es schon voran, bevor wir jetzt hier Leute vorlaufen, weil es einfach eine harte Botschaft scheint zu sein. Hey, ich glaube an die vollständige Heilung der Menschheit. Ich glaube an vollständigen Frieden für die Menschheit. Ich glaube, dass Gott heilt und Wohlstand schenkt. Ich verkündige das Wohlstandsevangelium. Ich verkündige es, ja. Die Frage ist, Gott hat einen festgesetzten Zeitpunkt. Dies ist das Gebet Habakuks. Und jetzt müssen wir etwas sehen. Jetzt kommt etwas, das bringt mich einfach ins Staunen rein, was der Habakuk jetzt macht. Sang Habakuk nach Shigionot. Das tue ich euch nicht an. Das könntet ihr. Shigionot. Und das hört ihr, ein Lied vorher, das jubelt und singt und so, das hat genau das zum Ausdruck gebracht. Hey, jubeln und singen und stimmungsvollen Lobpreis. Das Shigionot, das kommt nur hier vor, nach Shigionot. Das meint eigentlich, dass sich Theologen einig, das meint so mit starken Rhythmusbewegungen, leidenschaftliche Melodie, schnellen Rhythmus wechseln, so ein richtiger Lobpreis. Und der Habakuk kommt in so eine Lobpreis rein. Und das, obwohl er, jetzt müssen wir sehen, vor einem Scherbenhaufen steht von seinem Leben. Das alles ist ja angekündigt und es ist noch nichts in Erfüllung gegangen. Ich wäre ja einverstanden mit dem Shigionot-Lobgesang von Gott, nachdem das all das in Erfüllung gegangen ist. Dann ist ja das logisch. Aber er fängt hier an von Lobpreisen und Singen, wo gar noch nichts von dem in Kraft treten ist. Der Habakuk von Gott an von Preisen, bevor dass er irgendetwas gemacht hat, was der Habakuk sich würde wünschen. Ein Foto hier an. Es ist eine staunende Erinnerung und zugleich ein Bitt. Herr, ich habe von deinen grossen Daten gehört. Ich bin leider nicht dabei gewesen. Aber, und dann kommt natürlich die ganze, eigentlich die Heilsgeschichte vom Volk Israel. Du hast unser Volk rausgerettet aus Ägypten. Du hast all die Wunder da, die Gerichtswunder. Die Gerichtswunder in Ägypten. Du hast das Rote Meer geteilt. Du hast uns rausgeführt. Du hast uns versorgt in der Wüste. Du hast uns durch ein hochwasserführendes Jordan durchgeführt. Ja, du hast uns hineingeführt in das Land hinein, wo Milch und Honig fließt, aber wir sind gottlos geworden. Hey, und du bist mit uns. Und das füllt mich mit Ehrfurcht. Und dann kommt zweimal die Bitte von ihm, greif doch ein. Greif doch ein, jetzt und sofort. Machtvoll. Oh, lass dein Handeln bald erleben. Wir beten, dein Reich komme, oder? Wir tun es so formulieren. Und das meinen wir. Hey, dein Reich komme, greif ein, greif ein. Und dann kommt irgendwie, das kommt mir so vor, es kommt das Geständnis in deinem Gebet. Auch wenn du im Zorn strafen musst, du musst noch, das hast du jetzt gesagt, das akzeptiere ich, das kommt noch, so hab doch Erbarmen mit uns. Fürs Volk Israel, für ihn, hab Erbarmen. Und ich glaube immer noch daran, bin tief davon überzeugt, dass Gott seine Gemeinde vor diesen Gericht, diesen furchtbaren Gericht, wird rausnehmen. Und er hat eine Vision. Eine Theophanie, würden wir es vielleicht in der Theologensprache nennen. Er hat eine Vision. Und die Vision, ich kann nicht alle Verse vorlesen, ich kann das lesen. Er beschreibt eigentlich in unglaublichen Worten, Berge werden zerbersten. Und ich glaube, da habe ich da, Gott kommt von Temnan her, der heilige Berg Paran, seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Das sieht er, ihre Vision, ihre Bestimmtheit, ja, in einem Traum inne, wo ihm das Gott offenbart. Die Erde ist voll von seinem Ruhm, wie das Sonnenlicht strahlt, seine Herrlichkeit und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor, wie die Strahlen der aufgehenden Sonne. Hey, da bricht etwas auf von der Herrlichkeit, von der Macht, von der Größe Gottes, wo er sieht. Alles fängt an mit dem demütigen Gebet, wo er irgendwo die Akzeptanz Gott gegenüberbringt. Du musst strafen. Und ich bin trotzdem erfüllt von der Ehrfurcht und er lobt und preiset Gott und Gott gibt ihm in diesem Lobpreis in die Vision, wie die Strahlen vor einer aufgehenden Sonne. Wo immer dein Fuß hintritt, bebt die Erde. Er sieht die Macht, die Herrlichkeit. Also, da muss man sich vorstellen, er hat so eine Vision, wo Gott hertritt, busch, und dann bebt die Erde. Trifft sein Blick die Völker, so erschrecken sie, dass sie den, jetzt haben wir eigentlich nichts anderes, weder wenn wir in die Offenbarung wieder reingehen, der Johannes, wie er die Gottesbegegnung hatte, wie Gott ihm dort hier in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit begegnet ist, und wie Gott eingreift, und wie Gott dem Johannes zeigt hat, was er alles wird tun. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes. Das ist das, um das geht's. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Du bahnst einen Weg. Das ist gute Botschaft. Ach ja, das ist so etwas Schönes. Bis so Schönes. Und doch steht er hier, als Gott mir dies alles zeigte. Und da kommt mir auch wieder der Johannes auf der Insel Patmos in Sinn. Der bricht er hier fast wie tot zusammen. Wo er einfach all das sieht, was wird passieren. Und wenn wir uns vorstellen, was er hier gesehen hat, oder was er Johannes gesehen hat, was alles kommt auf die Erde, wie Gott alles vorhat und die Machtfülle von Gott und die Herrlichkeit und der Ruhm und dass er der ist, der alles im Griff hat. Sein Reich kommt. Und dann steht er hier, als Gott mir das alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Das ist Demut, das ist Ehrfurcht. Hey, das ist, hey, ich kann mich kaum mehr halten, was du hier vorhast. Aber nun, nachdem ich all das gesehen habe, verstanden habe, ja, vielleicht nicht ganz verstanden, aber doch, ich nehme es zur Kenntnis und ich weiss, du stehst über allem, über die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiss, was kommt und ich weiss, du bist der Sieger. Du kommst, um uns zu helfen. Aber nun will ich ruhig auf den Tag warten. zur festgesetzten Zeit, erinnern wir uns immer noch, ich will warten auf den Tag, zur festgesetzten Zeit, hat Gott gezeigt. Kann er nicht beschleunigen, aber er weiss, es kann es auch niemand aufhalten. Es kann es auch niemand aufhalten. Es wird passieren, was Gott vorhat. Und ganz traurig ist ja, der Habakuk hat das nicht erlebt. Könnte man jetzt sagen. Aber spielt es eine Rolle? Spielt es eine Rolle? Ich glaube, wenn der Habakuk heimgegangen ist, hat er Gott von Angesicht gesehen, zu Angesicht. An dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. Das hat er einfach nicht gesehen. Er hat es nicht miterlebt. Aber er hat trotzdem Gott gelobt und preiset. Wenn wir in Daniel, sind wir heute ein bisschen im Thema von der Prophetie, auch von der Endzeitprophetie. Daniel 7, das schaue ich so an, dass er ja die verschiedenen Weltreiche benennt. Und das Entscheidende sind nicht die verschiedenen Weltreiche. Das ist scheinbar Menschheitsgeschichte, aber es ist Gottes Geschichte. Und entscheidend ist, dass dort hier steht, das Reich Gottes kommt. Er kommt. Und er wird all die anderen Reiche beseitigen, zermalmen. Er kommt und sein Reich kommt. Und das ist doch das, was eben genau in dieser Situation, wenn wir könnten, und wie hoch geht der Ölpreis noch? Und wie verhaltet sich jetzt der Iran gegenüber? Ja, jetzt gestern Meldungen gekommen, hat Raketen, die könnten ja theoretisch bis nach Europa kommen. Und dann könnte uns das alles Angst einflößen. Ich weiss, und ja, wir wissen es nicht, was alles passiert. Wir haben ja das nicht im Griff. Aber eins haben wir, dass Jesus Christus lässt uns nicht im Ungewissen. Er sagt, ja, es kommen Wehen, es gibt Vorwehen, es gibt Hauptwehen. Ich glaube, und ich hoffe, und ich denke, bin überzeugt sogar, dass wir vor der Hauptwehe zusammen mit dem Heiligen Geist von dieser Erde genommen werden, dem Herrn entgegengerückt. Und dann kommen die Gerichte über die Erde. Aber es kommt sein Reich. Es kommt sein Reich. Und niemand kann es aufhalten. Zum Gott festgesetzten Tag. Zum Gott festgesetzten Tag. Das muss uns doch wieder Mut machen. Und darum, nun will ich ruhig auf den Tag warten. Ja, wir können nicht tatenlos, Kopf in Sand rein und wir müssen nichts mehr machen, aber wir können einfach auf den Tag warten, wo das alles wird eintreffen. Und jetzt kommt's. Auch wenn, und wir sind immer noch im Lobpreis innen vom Habakuk, im Schigionot Lobpreis, seinem enthusiastischen Lobpreis. Und er endet seinen ganzen Brief in diesem Lobpreis inne. Und jetzt können wir uns vorstellen, wie der Gesang einfach so tönt. Oder nein, tönt, wissen wir nicht. Aber wie die Betonung ist, auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenbäume-Ernte spärlich oder gar nicht ausfällt, und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Man muss sehen, Israel ist zur damaligen Zeit eine Agrarnation gewesen. Ja, heute immer noch. Eine Agrarnation. Da geht's ums existenzielle Bestehen. Und er sagt, auch das wächst nicht. Kein Getreide, keine Olivenernte, keine Weinstöcke, keine Blüten von den Feigenbäumen. Und selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Das steht aus noch aus. Das steht noch aus. Und ich will mich trotzdem freuen. Wenn dir gekündigt ist worden und du bist im Sie bewerben. Wenn dein Sicherheitsnetz droht, völlig wegzufallen, AV, Pensionskasse, Überalterung. Oder das sind die Gedanken, die uns ja heute beschäftigen in unserer Gesellschaft und Teuerung. Und wenn dein Kind straffällig wird, ja, und wenn dein Kind in Depressionen hineinkommt und sich das Leben nimmt, habe ich gerade kürzlich gelesen von jemandem. wenn dein Partner nicht zum Glauben kommt, wenn dein Arzt dir Diagnose gibt, keine Chance. Keine Chance, da hilft nichts mehr. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Wenn die Schafhürden und Vierstelle leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Warum? Warum? Denn Gott ist mein Heil. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Und dann kommt noch ein schöner Anweisung. Hey, liebe Leute, ich hoffe, dass ihr das hier verdonen, hier, oder? Lobpreiser. Liebe Leute, bitte nach Schigionot. Leidenschaftlich, enthusiastisch, freudig. Das ist unsere Zuversicht. Gott ist unser Heil. Er hat es errungen. Er ist der Sieger. Mas sie, dass noch häufige okkulte, esoterische Mächte und Kriegsmächte und noch so viel Negatives am Wirken sind. Es ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Was wird in Erfüllung gehen? Glaub daran, wenn du krank bist und wenn du unheilbar krank bist, dass Gott dich vollständig wird heilen. Vollständig wird heilen. Glaub daran. Und dass der Körper plötzlich sich so wird erneuern, wo ein perfekter Körper ist, voller Kraft und ohne Schmerzen, ohne Nöte. So sagt die Bibel voraus. Glaubst du daran? Glaubst du, Abraham hat ja die Verheißung gehabt, hey, Land, Same und Segen und der Wohlstand und du wirst reich werden und du wirst einen Wohlstand haben, sondergleichen. Und der Abraham hat das nicht, er hat Zeit seines Lebens, hat er in Zelt gewohnt. Aber es steht in dem Hebräerbrief, er soll nicht überkommen, er hat es nicht überkommen, ohne uns, mit uns zusammen. Der Wohlstand steht noch aus. Der Wohlstand steht auch für uns aus. Darum habe ich gesagt, Wohlstandsevangelium. Vielleicht gibt Gott uns ein Müsterli. Kennen wir Müsterli? Ja, Kambli gibt manchmal so kleine Müsterli, oder? So ein Krömli, schön verpackt, und dann packst du es aus, und dann ist es, Was will das Krömli, das Müsterli, will, dass du lustig wirst auf mehr? Auf immer, Kambli. Und genau so gibt es auch heute noch, es gibt Heilig, ja, es gibt zum Teil Heilig, wo Gott schenkt. Oder ein Wunder, das Gott schenkt. Aber es ist noch kein Mensch nach einem ewig bleiben Leben, der geheilt ist worden. Ich weiss, jeder ist gestorben. Das wird einfach so sein, weil das ist so bestimmt. Aber ich weiss, es gibt Heil, es gibt Wohlstand und es gibt der vollkommene Segen, weil es Jesus Christus verheißen hat. Ja, er hat es verheißen und das wird kommen. Alle Prophetien sind wortwörtlich in Erfüllung gegangen. Und genau darum können wir so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen, wohlbehalten, die Berge überqueren. Hans-Ueli, hast du da nicht letztes Mal noch so ein schönes Bildchen gebracht? Und das Neue Testament sagt so, deshalb lassen wir uns von all dem, was uns zurzeit noch bedrängt, nicht ablenken, nicht entmutigen, sagt Paulus, sondern richten unsere Blicke auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Das ist die Aussage. Und in Hiob, sagt der Hiob, denn eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser totgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn meine Haut jetzt noch zerschunden ist, werde ich ihn mit eigenen Augen sehen. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Ja, das soll unsere Haltung sein. Wir sehen, der Nehemia hockt hier unten. Mit all seinen Fragen und seinen Klagen. Hockt im Elend. Erdrückt, frustriert und resigniert. Und am Ende vom Brief ruft er so etwas aus, auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen, noch keine Trauben, die Olivenerde spärlich ausfällt, Kornfelder, noch kein Getreide wächst, selbst wenn unsere Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen, will jubeln. Denn Gott ist meine Heil, meine Kraft, Gott der Herr. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Gott will uns wieder da durchführen. Auch wenn wir vielleicht eigentlich noch nicht sehen, was ist. Zum Enthusiasmus. Fasziniert und inspiriert. Wie so ein Steinbock. Wisst ihr, wie der das machen kann? Ich habe das noch gelesen. Er hat ja ganz bestimmt die, der Huf oder der Dings, so eine Hornkante außerhalb. Und innen in der, ist ein weicher Kern. Und jetzt kann sich der fast wie ein Saugnapf. Funktioniert das nachher? Und er hat ja zwei Klauen, das tut sich dann noch ein bisschen anpassen, der unterschiedlichen Höhe. Und der kann sich wie ein Saugnapf eigentlich festnapfen, oder? Und darum kann er da hier so drüber eingehen. Ich wünsche mir so einen Saugnapf. So einen geistlichen Saugnapf, wo wir uns an dem festhalten können, was Jesus Christus uns gibt, an seinem Heil, an diesen Zukunftsaussichten, damit wir auch, wenn wir vielleicht manchmal in schwierigen Situationen sind, wieder können, ins Fest machen, in ihm und sicher sein bei ihm. Amen.